Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Manche mögen's heiß, ist unser Thema heute. Oder auch der Garten der Zukunft. Wie passt das zusammen? Klar, es regnet immer mehr, immer weniger und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Wasser verschwenden und dabei steigen aber auch die Temperaturen, vor allem im Sommer. Es wird immer heißer und wir wollen es aber natürlich trotzdem alle schön in unserem Garten und auf dem Balkon haben und deswegen haben wir heute einen absoluten Gartenexperten bei uns. Horst Mager ist bei uns zu Gast. Schönen guten Tag.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Horst ist das erste Mal hier bei den Experten auf RBB 888, aber natürlich dem RBB-Publikum generell kein Unbekannter. Er ist regelmäßig in den TV-Sendungen Gartenzeit und Schön und Gut zu sehen und hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Horst, sein Schrebergarten, ist auf Instagram vertreten und es dreht sich viel in deinem Leben, Horst, und auch in deinem Fernsehleben und Social-Media-Leben um den Schrebergarten. Erzähl uns mal so ein bisschen was davon. Wo ist der? Was machst du da?
Also der Schrebergarten ist wirklich so ein bisschen zu meinem Lebensmittelpunkt geworden und der wäre wahrscheinlich total mein Lebensmittelpunkt, müsste ich nicht noch arbeiten, dann wäre ich wahrscheinlich dauernd im Schrebergarten. Also es ist so, dass ich leider ein bisschen zu wenig Zeit für ihn habe, aber immer wenn ich kann und wenn ich muss und wenn ich möchte, gehe ich hin und dann wird da gegärtnert. Ich habe die klassische Drittelung natürlich mit dem Gemüse, mit der Erholung und dem Ziergarten, das ist ja so vorgeschrieben im Schrebergarten. Und ich gärtner und man braucht mich im Garten bitte nicht besuchen, weil ich habe keine Zeit für Gespräche, ich habe keine Zeit für Kaffee, ich habe keine Zeit für Kuchen. Ich muss und möchte gärtnern.
Aber so deine Schrebergarten-Nachbarn, die sind doch wahrscheinlich ganz stolz, dass sie so jemanden wie dich vielleicht haben oder gucken mal rüber und fragen mal bestimmt, ne? Weil du bist ja gelernter Gärtner und Biologe, glaube ich, auch. Ne? Also man hat da ja eine große Kompetenz sozusagen auf der anderen Seite des Gartenzauns.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das ganz große Glück. Ich habe ganz tolle Nachbarn im Schrebergarten und natürlich freuen die sich und ich freue mich auch, aber die sind oft wirklich über mich ein kleines bisschen verzweifelt, weil ich fast alle Kaffee-Einladungen oder irgendwas ausschlage, weil wenn ich da bin, die Zeit, die ich dort habe, die möchte ich wirklich auch mit Gärtnern verbringen und die Fragen, die beantworte ich dann so im Vorbeigehen, so im Zurufen. Wir rufen uns die über den Zaun zu, die Antworten und Fragen.
Hat sich denn bei dir oder wahrscheinlich hat sich ja bei dir auch was geändert, was die Pflanzen angeht, weil das Wetter sich ändert? Kannst du so ein, zwei Stichpunkte sagen? Wir gehen ja eh bis 13 Uhr ausführlich darauf ein. Was jetzt anders ist einfach durch das Wetter?
Also was ich habe ja den Garten 2018 bekommen und habe dann erst mal ein Jahr gar nichts gemacht. Ich habe den Garten wirklich nur beobachtet und habe geguckt, was ist schon da, was wächst wo am besten. Und das, was da schon ist, zeigt mir ja, was dort anderes auch gut gedeihen könnte. Das gibt es ja so ein bisschen vor, ja, die Pflanzenfamilien, die Blattformen und so. Ja, das könnte dazu passen. Und verändert hat sich eigentlich da gar nicht so viel. Ich habe halt eher geordnet und ergänzt. Das heißt, ich habe Pflanzen, wo ich dachte, die passen dahin, zu denen, die schon da sind, dazugesetzt. Und manche, wo es mir zu viel wurde, die habe ich dann rausgenommen. Und ich sage immer, ja, bei mir im Garten, da darf eigentlich alles, nur nicht überall.
Marion hat uns geschrieben im Chat und Marion schreibt, sie möchte gerne ihren Balkon mit Efeu oder Wein umrahmen an der Fassade und fragt, was ist dafür am besten geeignet und am pflegeleichtesten und wann sollte sie am besten damit anfangen? Horst, wie sieht's aus?
Das ist eine sehr gute Frage für mich, weil Efeu und Wein, ich habe beides auf meinem Balkon in Charlottenburg. Also insofern ist es wirklich beides gleichermaßen gut geeignet. Ich denke mal, das wird ja in einem großen Topf dann stehen. Also ich würde schon so 40 cm sollte der Durchmesser haben, damit es überhaupt Sinn macht, damit man nicht dauernd umtopfen muss und damit er auch Wurzeln wirklich bilden kann. Beides ist gleich gut geeignet. Die brauchen nicht viel Sonne, die gehen auch im Schatten gut. Der Vorteil beim Efeu ist natürlich, dass der auch im Winter grün ist. Also der ist halt auch im Winter schön. Der Vorteil beim Wein ist wiederum, dass der natürlich zumeist eine Hammer-Herbstfärbung hat. Ja. Und das ist jetzt gerade natürlich wahnsinnig schön. Deswegen habe ich auch beides. Also und man könnte natürlich hier sagen, liebe Marion, bitte nimm doch einfach einen Topf mit Efeu und einen mit Wein, einen links, einen rechts und dann hast du irgendwie so von beiden Seiten eine schöne Fassade, eine schöne Einrahmung.
Und kann sie das jetzt schon tatsächlich einpflanzen oder ist das eher auch so ein so eine Frühjahrsgeschichte?
Also das sind beides völlig unkomplizierte Pflanzen, das kann man jetzt wunderbar machen. Mhm. Beim Efeu, dadurch, dass er das Laub behält, verdunstet er im Winter auch Wasser. Das heißt, der muss auch in trockenen Winterzeiten, in frostfreien trockenen Winterzeiten gegossen werden. Mhm. Der verdunstet ja immer weiter und wenn die Erde trocken ist, kann er nichts nachziehen, geht er ein, kriegt trockene Blätter. Der Wein verliert das Laub, verdunstet wenig, auf den muss man jetzt nicht so achten, ein bisschen mal was geben, 3-4 Tropfen, aber das müsste beides jetzt funktionieren, wenn man es jetzt pflanzt.
Ist das auch tatsächlich, weil wir jetzt so ein bisschen auf das veränderte Klima gucken, sind das Pflanzen, die gut damit klarkommen? Aber muss man schon viel gießen wahrscheinlich,
also, ne? Das sind jetzt Pflanzen, die eigentlich mit allem ganz gut klarkommen. Also ich glaube, die werden uns noch viele, viele Jahrhunderte, Jahrmillionen begleiten. Also die sind entspannt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Wie wir unsere Gärten, unsere Balkone in Zeiten des Klimawandels gestalten können, das ist unser Thema heute bis 13 Uhr. Und manchmal hat natürlich das heiße Wetter auch so ein bisschen Vorteile. Früher bei uns exotische Pflanzen wachsen jetzt tatsächlich bei uns auch schön. Jutta hat angerufen zum Beispiel aus Marzahn und sie hat einen Garten in Kremmen und eine Frage.
Ja, und zwar haben wir im Garten eine Feige, die dieses Jahr ungefähr 14 Früchte trägt. Und die sind aber natürlich noch grün. Was wir jetzt damit machen können, lassen wir die dran bis nächstes Jahr. Die wird auch immer eingepackt über den Winter, die Feige. Also wir wissen jetzt nicht, was wir mit den Früchten anstellen sollen.
Was macht man mit diesen Feigen jetzt?
Genau.
Kommen die schon runter?
Also wären die jetzt reif gewesen, hätte ich gesagt, Jutta, einfach essen. Weil so eine Feige frisch vom Baum ist natürlich lecker, köstlich. Aber wenn die noch nicht reif sind, das Problem bei den Feigen ist, ich habe auch eine im Garten. Mhm. Und wenn die Saison manchmal etwas kurz ist oder so, dann ist die nicht lang genug. Es gibt nicht genug Sonnentage, dass die ausreifen können. Und das Problem ist, wenn man sie abnimmt, noch in einem festen Zustand, die reifen auch nicht nach. Die müssen wirklich am Baum ausreifen. Nur dann sind sie lecker, nur dann werden sie was. Ich würde einfach diese Früchte dran lassen, gar nichts machen mit der Feige, so verfahren wie immer, die im Frühjahr dann die alle absammeln, dass sich keine Krankheiten bilden, keine Pilze und dann relativ frühzeitig schon die auspacken. Ich glaube, ich hatte gehört, die ist eingepackt im Winter.
So hatte sie es gesagt, glaube ich.
Also die kann man wirklich, eigentlich muss man die nur einpacken, wenn es richtig kalt wird. Also solange das 5 Grad minus sind oder sowas, muss man da gar nichts einpacken. Mhm. Da kann die einfach so stehen und je länger die uneingepackt steht, umso länger und hat die natürlich auch Licht. Es kann jetzt sein, dass die ein bisschen dunkel wird durch dieses Einpacken, das weiß ich nicht. Aber das Wichtige ist, dass die Saison, die Sonnensaison für die Feige so lange wie möglich ist.
Und dann reift es auch nach.
Genau.
Dann,
ne?
Mimi hat uns noch im Chat geschrieben auf rbb888.de und die hat auch Feigen. Sie sagt, sie hat 2 Feigen in Kübeln auf dem Balkon, die wachsen da und sie wachsen ihr jetzt über den Kopf, diese Feigenbäume, also da sieht man, was ist offensichtlich gutes Klima jetzt dafür und sie fragt, schneide ich sie jetzt oder erst im Frühjahr, es gibt so viele verschiedene Aussagen dazu und sie fragt, wird dann vielleicht auch ein gezogener Ableger vielleicht auch Früchte tragen, was soll sie da jetzt aktiv werden oder auch eher lassen?
Also diese Frage nach dem Rückschnitt, die kommt ja ganz oft, egal ob jetzt bei Hortensien oder bei Rosen, jetzt eben bei Feigen. Eigentlich ist es fast immer, wirklich fast immer so, dass man im Herbst gar nichts schneiden muss. Ja? Also man weiß ja nie, wie kalt wird dieser Winter, wie viel friert vielleicht zurück. Und dann ist es natürlich ein Drama. Ich habe die schon halb runtergeschnitten und das Letzte, was ich noch dran gelassen habe, friert dann auch noch vollends runter. Also am besten dann im Frühjahr gucken, was ist vielleicht zurückgefroren, das rausnehmen und das, was man nicht möchte, auch rausnehmen. Und dann sind die Fröste vorbei, dann kann die austreiben. Also bitte die Feige erst im Frühjahr zurückschneiden.
Okay. Und sie schreibt noch ganz kurz, um das zu beantworten, hat offensichtlich einen gezogenen Ableger und es fragt, kann sie zuversichtlich sein, dass es Früchte gibt?
Da muss man jetzt unterscheiden, ob der Ableger wirklich vegetativ ist, also ob sie ihn aus einem Zweig gezogen hat oder aus einem Samen von der Frucht. Wenn er aus einem Samen von der Frucht ist, dann spaltet sich das auf, mändelt durcheinander, da kann alles Mögliche entstehen. Ja? Die sind ja gemischt dort, die Gene. Der Zweig, den sie der Wurzeln gebildet hat, der ist genauso wie Papa und Mama. Da ist der Der kriegt auch Früchte und auch die, die die Elternpflanzen haben.
Ach, wie schön ist das, wenn es im Sommer so richtig schön heiß ist und nicht so verregnet. Genießt man natürlich, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass der Klimawandel da sich irgendwie so ein bisschen bemerkbar macht. Und das sehen wir auch in unseren Gärten und auf dem Balkon. Die Erde wird trockener, manche Pflanzen wollen einfach nicht mehr so richtig wachsen. Wir gucken, wie es so aussehen kann in Zukunft in unseren Gärten und Balkonen, auf unseren Balkonen mit Horst Mager. Er ist der RBB-Gartenexperte und steht hier mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben viele Fragen im Chat und wir haben eine schöne Frage von Jens. Der schreibt, sie wollten den ganzen Sommer den schönen Ahornbaum vor dem Haus gießen, er und seine Familie, und haben es dann doch einfach vergessen. Macht es Sinn, das jetzt noch nachzuholen, ist Jens' Frage an dich, Horst.
Das ist eine total liebenswerte Frage, so geht es, glaube ich, vielen. Also jetzt lässt der Ahornbaum natürlich die Blätter fallen und jetzt verdunstet er auch nicht mehr richtig, also den muss man jetzt eigentlich nicht gießen. Aber prinzipiell kann ich nur dazu aufrufen, bitte, wenn es sehr, sehr trocken ist und man hat so einen Baum vor dem Haus, dann da ab und zu mal eine richtig große Kanne Wasser hinzuschütten. Das wäre schon toll. Also vielleicht im nächsten Jahr nicht vergessen. Nicht nur vornehmen, sondern auch tun.
In den Familienplaner reinschreiben.
Genau.
Horst, du hast ja auch ein sehr gut frequentiertes Instagram-Profil, wo du auch viele Fragen beantwortest von den Berlinerinnen und Berlinern. Und da steht der Leitsatz: mit dem Garten gärtnern. Das ist so dein Motto. Trifft es das ganz gut, wenn wir so auf diese neuen Pflanzen gucken, die da so kommen jetzt?
Das trifft es super gut, weil ein Garten ist ja so die Mischung aus dem, was ich möchte und aus dem, was der Garten überhaupt möglich macht. Ja.
Mhm.
Und die Berliner Gärten, die sind sandig, die sind trocken. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wünsche mir aber Hortensien und ich wünsche mir Rhododendren und alles, was es feucht braucht und so weiter, dann sagt der Garten mir, vergiss es. Und ich überlege mir, was könnte es dann sein? Das heißt, mit dem Garten gärtnern. Es macht gar keinen Sinn, heutzutage noch Rhododendren und Hortensien und solche Sachen zu pflanzen, die dauernd gießen zu müssen. Das ist einfach nichts und das sagt der Garten mir aber.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Und dem Thema Garten der Zukunft, ne? Denn wir freuen uns ja im Sommer alle über die warmen Temperaturen, darüber, dass die Sonne scheint und es nicht so oft regnet. Aber für die Natur, für die Pflanzen bei uns im Garten, auf dem Balkon, ist das natürlich eine Riesenherausforderung, das Wetter. Und wie wir damit umgehen können, wie wir vielleicht auch ein bisschen umstellen können, darüber reden wir heute mit Horst Mager. Er ist RBB-Gartenexperte in verschiedenen Sendungen im RBB oft zu sehen, kennen Sie bestimmt, und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Horst sein Schrebergarten. Und Sie können ihn heute alles fragen rund um Ihren Garten, Balkon und das veränderte Wetter. Und jetzt haben wir Eva aus Pankow am Telefon. Hallo, schönen guten Tag, Eva.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und einen schönen Samstag wünsche ich.
Das wünschen wir gerne zurück. Eva, was ist Ihre Frage? Wie sieht bei Ihnen so die Pflanzenwelt aus zu Hause?
Ja, im Garten geht's, aber auf dem Balkon grauselig.
Okay.
Ich habe einen totalen Südbalkon, beziehungsweise also links geht die Sonne auf, dann habe ich sie den ganzen Tag knallrauf, darüber ist kein Dach, also wirklich die volle Sonne, so im Sommer so bis 16, 16.30. Ich habe aus Verzweiflung dieses Jahr schon Erdbeeren gepflanzt, weil nichts wird auf diesem Balkon.
Aber die Erdbeeren sind was geworden.
Ja, die Erdbeeren sind geworden, so ein bisschen was zum Naschen. Und nur habe ich die Frage, würde auch ganz gerne mal wieder ein paar Pflanzen oder Blumen oder was raufpflanzen. Wollte ich mal gerne wissen, was kann ich da machen? Irgendwas, was wirklich so sonnenresistent ist, dass ich es vielleicht auch mal über ein, zwei Jahre mal drin lassen kann. Denn es ist eigentlich schade, wenn ich rausgucke, der Balkon ist sonst so schön, aber nur mit Erdbeeren nur drin und so ein bisschen grün. Nee, das gefällt mir nicht. Also vielleicht kann ich da mal ein paar Ratschläge bekommen.
Gibt's bestimmt. Und ich denke, mit dem Problem sind Sie nicht alleine, Eva.
Ja, ich glaube auch.
Horst, was ist Ihr Tipp? Was kann Eva, dein Tipp? Was kann Eva alles pflanzen?
Also erstmal hallo, Eva.
Ja, hallo.
Ich freue mich. Im Prinzip ist es recht einfach. Man könnte sich in dem ganzen Programm bedienen, was, ich sage jetzt mal grob gesagt, Steingartenpflanzen heißt. Oder alles, was ins Alpinum passt. Alles, was so in extreme Standorte passt, das passt auch da rein. Also zum Beispiel aus dem Sortiment Dachwurz. Also diese, die kennst du wahrscheinlich aus dem Garten
ja,
auch.
Ja, ja.
Ne? Diese Rosetten zum Beispiel.
Ja,
also
ja.
Die Sempervivum botanisch, heißt schon Sempervivum, das heißt, die leben ewig, der Name sagt es schon, das ist natürlich ganz großartig. Die sehen auch auf dem Balkon im Winter schön aus, finde ich super. Dann diese ganzen Fetthenne-Geschichten, also alles, was so fleischige Blätter hat, ja, was das Wasser gut speichern kann, auch wenn kein Wasser von oben kommt oder keins aus der Kanne kommt oder die Sonne drauf knallt, geht gut. Und was auch gut geht, Eva, sind eben so samtig-weißlich behaarte Blätter, wie zum Beispiel vom Zies. Die haben ja so einen automatischen Sonnenschutz durch diese weißen Blätter und diese weißen Haare reflektieren die Sonne und damit kommen die auch ganz gut durch. Und ich weiß nicht, hast du schon mal Kräuter probiert, so mediterrane Kräuter?
Die habe ich nur im Garten. Ich habe ja auch einen Schrebacher Garten. Ja, ich wollte wirklich auch so ein bisschen was, wenn ich jetzt rausgucke und mal auf dem Balkon sitze.
Ja. Aber da würden natürlich auch
ein bisschen was anlacht.
Ja, das ist sehr schön. Da würden natürlich auch einige gehen. Also mediterrane Pflanzen gehen natürlich auch.
Südliche Früchte zum Beispiel haben wir inzwischen ganz viel hier in Berlin und im Umland. Das hören wir gerade von Ihnen hier in Ihren Beiträgen per Telefon oder im Chat. Und Margit aus Köpenick hat folgende Frage zu diesem Thema.
Und zwar geht es mir einmal um die Zitrone, die habe ich schon ein paar Jahre, die hat in den vergangenen Jahren geblüht und hat mir auch sehr viel Zitronen geschenkt, wunderbar. Diesen Sommer sind ein paar Äste vertrocknet, die habe ich abgeschnitten und der trieb wieder neu, wunderbarer Neuaustrieb. Und die sind jetzt aber zu lang, kann ich die jetzt einfach abschneiden, weil die so runterhängen?
Dein Tipp für Margit, was kann sie machen?
Also ich vermute mal, dass die Zitrone in einem Kübel steht. Und weil Zitronen gehören ja zu denen, die Frost überhaupt nicht vertragen. Also die kann man nicht, Südfrüchte, die man eben wirklich im Winter immer reinbringen muss. Und sie kann, wenn sie der Zweig stört, kann sie den natürlich abschneiden. Das macht gar nichts. Prinzipiell ist es ganz schön, wenn viele Blätter dranbleiben für das Winterquartier. Weil man muss sich einmal vorstellen, für diese Zitrone ist es alles total blöd. Ja, die muss in so einen dunklen, warmen Raum. Die will eigentlich irgendwo im Süden in der Sonne stehen, auch im Winter. Und ihre Blätter sind ja wie so kleine Kollektoren. Die fangen ja das wenige Licht, das da ist. Ja, das fangen die auf. Und je weniger Blätter da sind, umso weniger von diesem Restlicht können die auffangen. Deswegen würde ich eigentlich immer den Schnitt von solchen Kübelpflanzen, wenn genug Platz im Winterquartier ist, sonst muss er halt weg, aber wenn genug Platz im Winterquartier ist, dann immer eher im Frühjahr abschneiden.
Du sagst, Horst, auch bei Blumenkästen, also nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch bei Blumenkästen geht es nachhaltiger. Auf das Material kommt es an. Was sollte ich denn in diesen Zeiten da mir für einen Blumenkasten am besten hinstellen?
Also die am häufigsten verwendeten Kästen sind natürlich vom Material her entweder Zink, Plastik, Ton zum Beispiel, das kriegt man so meistens angeboten. Und diese Materialien verhalten sich unterschiedlich. Also wenn ich jetzt einen sehr sonnigen Balkon habe und ich wähle einen Zinkkasten, wer einen Zinkkasten in die Sonne stellt und dann mal mit der Hand da drauf fasst, der weiß, wie es den Pflanzen, den Wurzeln der Pflanzen auf der anderen Seite des Kastens, auf dieser Wand.
Spiegelei kann man braten, vermutlich.
Und das ist natürlich grausig, das geht gar nicht. Also prinzipiell ist es so, Plastik verdunstet nicht so viel Wasser, das muss man seltener gießen. Das hält das Wasser einfach länger, weil das Material dicht ist. Ton ist porös, auch durch den Ton verdunstet Wasser. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie ist der Standort. Das ist also, man kann ganz klar sagen, Ton öfter gießen, dafür Luft, mehr Luft an die Wurzeln, Plastik weniger gießen. So vom Standort her sind die beide alle gleichermaßen für Sonne, Schatten geeignet. Ich würde jetzt beim Zink nur aufpassen, dass der nicht in der Sonne ist.
Ein Rasen braucht viel Wasser. Das habe ich diesen Sommer auch gelernt, weil ich diesen Garten quasi übernommen habe. Und man kann sich im Prinzip jeden Tag dumm und dusselig sprengen. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, oder? Jetzt gibt es, ja, so als Alternative wird einem immer angeraten, so eine Wildblumenwiese. Wie ist deine Meinung dazu? Ist das tatsächlich was so zeitgemäß ist und wo man sagt, das passt sich dem Klima auch ganz gut an?
Ja, das ist auch was, worüber ich mir sehr viele Gedanken mache, weil natürlich beides hat seine Berechtigung. Also man muss sagen, ein schöner, sattgrüner Rasen sieht einfach toll aus. Ein englischer Garten ohne einen Rasen kann man sich nicht vorstellen. Und der Rasen ist so von seiner Aufgabe her so ein bisschen der Ruhepol fürs Auge. Ja, einen bunten Garten, wo dann mal so ein sattes Grün gucken kannst, das ist schon toll. Und ich kann es auch gut nachvollziehen. Aber zeitgemäß finde ich persönlich es jetzt nicht so richtig. Ich habe bei mir im Garten auch jetzt fast alle Rasenflächen umgestaltet in Wiese. Lasse den Rasen eigentlich nur noch an den Stellen stehen, die ich als Wege benutze, durch die Wiesen, damit ich da auch durchlaufen kann. Jetzt muss man aber wissen, die Wiese ist ein hochkompliziertes Gebilde, ein hochkompliziertes Biotop und die mag eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ja? Wiesen entstehen am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Nicht düngen, nicht gießen, nicht päppeln, am besten schlecht behandeln und gucken, was sich von alleine dort ansiedelt. Also vielleicht die Gräser entfernen, die Graspflanzen entfernen, die anderen stehen lassen und dann mal gucken, was kommt. Und ich setze auch Stauden dazwischen. Also ich kaufe Wild Blumen in der Gärtnerei, Natternkopf zum Beispiel oder Habichtskraut, oder hol das bei Freunden, die das in ihrem Garten haben, und setze das aktiv dazwischen. Und innerhalb von 2-3 Jahren fängt es dann wirklich an, eine richtige Wiese zu werden. Und man muss die natürlich so 2-mal im Jahr auch mähen. Ich mähe immer nur Stücke, damit die Insekten die Möglichkeit haben, nicht plötzlich im Kahlen dastehen, sondern sich dann wieder nach links rübergehen können, sich verstecken. Und man muss bei einer Wiese Geduld haben, nicht düngen, und das Abgemähte muss auch runter, weil alles, was so an Humus da reinkommt, ist für die Pflanzen schädlich. Die wollen das nicht haben, dann sind zu viele Nährstoffe im Boden.
Wenn ich jetzt so einen Rasen habe, du sagtest es schon, also im Prinzip muss man diesen alten Rasen rausholen, einfach mal alles, also Kahlschlag machen sozusagen. Bringt es dann was? Man sieht ja immer im Gartenmarkt, also das habe ich zu Hause mir gekauft, noch nicht gemacht, diese Packung mit Wildblumensamen, ist das besser oder sollte man tatsächlich so richtig pflanzen?
Beides geht super. Bei diesen Samen, da ist das Angebot ja riesig. Diese Samentüten, das sind alles Mischungen, und diese Mischungen sind meistens zusammengestellt für einen besonderen Zweck oder für einen besonderen Standort. Ganz oft fällt man auf die rein, ich sage jetzt mal so grob, die so viele, da sind ganz viele bunte Blumen drauf. Ja, da sind die Ringelblumen drauf und die Malven und ganz viel Zeug, was eigentlich nur ein Jahr dann auch blüht. Das heißt, diese Wiesen, diese Mischung ist gar nicht dafür gemacht, um jahrelang zu bestehen. Aber es gibt auch diese Mischungen, die hängen dann ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts. Die sind genau für die Standorte unterschiedlich komponiert worden, kann man sagen. Ja, also kann ich vorher gucken, was ist es für ein Standort? Wie trocken ist der? Wie schattig ist der? Ist der halbschattig? Und genau dafür kann man sich die richtige Mischung raussuchen. Und dann muss natürlich der Rasen vorher weg. Das muss abgemagert werden mit Sand, damit nicht so viele Nährstoffe drin sind, damit das Wasser ablaufen kann. Dann die Samen ausbringen für die richtig ausgewählten und fertig.
Die Sendung hier wird quasi schon fast überrannt, weil so viele von Ihnen gerne wissen wollen, wie Sie auch mit den veränderten Klimaverhältnissen umgehen sollen im Garten. Aber auch einfach, wenn man so eine Pflanze lieb gewonnen hat und sie aber trotzdem irgendwie nicht so richtig werden will. Dazu hat Maria aus Tempelhof angerufen bei uns.
Ja, meine Frage ist, ich habe einen Apfelbaum gepflanzt, als mein Enkel geboren wurde. Also der ist aber vorgestern 18 Jahre alt geworden. Und bei diesem wunderschönen kleinen Apfelbaum haben wir nur bis heute 5 oder 6 Äpfel geerntet. Was kann ich mit diesem schönen Apfelbaum machen, dass sie vielleicht mal wieder Früchte trägt?
Also Horst Mager, 5 Äpfel in 18 Jahren, das ist natürlich eine magere Ausbeute. Was kann Maria machen aus Tempelhof? Woran könnte das liegen?
Das ist eine sehr schöne Frage, die mag ich eigentlich wirklich gerne, weil die so furchtbar schwer zu beantworten ist. In einem Garten merkt man halt, ist halt einfach Demut auch gefragt. Es funktioniert nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt und wie man das möchte, aber da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass es eine Sorte ist, die dort einfach nicht richtig mag. Beim Apfel muss man sich immer vorstellen, es gibt dieses Edelreis, die edle Sorte, was weiß ich, bekannter, keine Ahnung, Granny Smith oder irgendwas, und dann gibt es eben diese Unterlage, der ist ja auf was draufgesetzt, und die Unterlage muss mit dem Boden gut zurechtkommen, mit dem Standort. Das, was oben drauf ist, gar nicht unbedingt. Jetzt kann es sein, dass es wirklich die falsche Unterlage für diesen Standort ist oder die falsche Veredelung auf diesen Baum, also dass er einfach nicht passt. Es kann sein, dass man mit der Wünschelrute rumläuft und feststellt, darunter ist vielleicht irgendeine Wasserader oder irgendwas, was er nicht mag. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn er jetzt nicht schon 18 Jahre da stehen würde und sich wahrscheinlich auch ein bisschen dran gewöhnt hat, würde ich sagen, einfach mal einen anderen Standort versuchen. Das klappt manchmal. Das braucht gar nicht so viel sein, 2 Meter links, 2 Meter rechts.
Aber bei so einem großen Baum auch ein größerer Akt, ne?
Das wäre jetzt ein großer Akt. Also im Grunde genommen würde ich sagen, das ist so eine Sache, wo man sagt, da muss man sich jetzt mit abfinden. Prinzipiell, wenn ich jetzt sage, in unseren Zeiten, bei unseren Verhältnissen, ich will einen Obstbaum pflanzen, egal jetzt auf dem Balkon, vielleicht einen kleinen, in einen Topf, in einen großen Kübel, gibt es ja wunderbar, oder eben für den Garten in eine Spezialgärtnerei gehen und sagen, welche passen in unser Klima, welche passen zu dem Standort, welche halten es jetzt gut aus?
Ist der Standort immer so das Problem? Wir hatten es hier gerade so in der Redaktion, jeder hat bei sich auf dem Balkon oder im Garten irgendwie Pflanzen, die schön aussehen, also schöne Blätter haben und immer wachsen und so, aber es kommen keine Blüten oder es kommen keine Früchte. Ist das so eine Standortfrage meistens dann tatsächlich?
Ja, der Standort ist ja wirklich das Entscheidende fürs Gedeihen. Das muss man sich vorstellen. Der Standort für die Pflanze ist wie für uns die Wohnung, das Sofa oder das Bett. Wenn das nicht stimmt, dann geht gar nichts. Dann werden wir krank. Und so ist es bei denen auch. Und insofern bestimmt der Standort, welche Pflanze ich letztendlich auswähle. Und es kann immer sein, dass man den dann tauscht, den Standort, oder ihn auswechselt. Und dann funktioniert es plötzlich wunderbar. Also das ist, sollte man dann auch tun.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir schauen heute hier in den Experten auf RBB 888, wie unser Garten oder unser Balkon auch unter den veränderten Wetterbedingungen schön grün und farbenfroh bleibt. Dazu ist im Studio Horst Mager, er ist Landschaftsgärtner, Biologe, RBB Gartenexperte, und wir haben schon über viele Dinge gesprochen, was geht und was nicht geht im Garten. Aber jetzt nochmal so konkret, Horst, deine Top 5 der Pflanzen, die dieses Klima besonders gut vertragen können und schön aussehen.
Ja, also im Grunde genommen würde ich mit dir jetzt gerne feilschen und würde ich die Top 50 machen können, aber ich werde mich mal hier beschränken. Also im Grunde genommen, was allen Pflanzen gemeinsam ist, die bei den neuen Klimabedingungen und so weiter sehr gut wachsen, um die wir uns keine Sorgen machen müssen, die wir ganz entspannt anschauen können, das ist es, die brauchen, sie alle mögen eines nicht, sie alle mögen keine Staunässe. Das Problem ist oft, Wasser und Kälte zusammen im Winter. Es ist oft nicht die Temperatur, meistens gar nicht. Es ist wirklich, wenn es kalt wird, dass dann die Wurzeln im Nassen stehen. So, und das ändert sich ja jetzt. Wir haben sowieso den tollen sandigen Boden, also alles super. Und die jetzt mit diesen neuen Verhältnissen sehr gut zurechtkommen, gehören bei mir ganz oben auf die Liste die Euphorbien, also die Wolfsmilchgewächse, zum Beispiel die Mittelmeer-Wolfsmilch. Das ist eine imposante Staude, die das ganze Jahr über toll aussieht, die im Frühjahr toll blüht, die im Winter eine schöne Struktur hat. Also Mittelmeer- oder Palisaden-Wolfsmilch, also für mich eine der schönsten Pflanzen überhaupt im Garten. Im neuen Garten, muss man sagen. Dann die Prachtkerze, die Gaura. Gibt es in Rosa, gibt es in Weiß. Und diese Gaura-Blüten, die sind wie so kleine Schmetterlinge, tanzen die übers Beet. Also ganz fantastisch. Die samt sich auch aus. Die verträgt die Trockenheit. Super Pflanze. Dann, wenn ich die Insekten fragen würde, die würden alle Karden pflanzen. Also wilde Karden, Weberkarden. Das ist so eine Distel. Eine Distelart. Und diese Karden, die bieten Nahrung, die bieten Schutz zum Verstecken. Die bieten in ihren Blattachseln, sammeln sie das Wasser. Also die sind wirklich wie so ein kleines Insektenhotel in Leben. Das ist ganz toll. Dann die Perovskie, die Blauraute, auch ein Lippenblütler. Man muss ja sowieso sagen, alle Lippenblütler sind wahnsinnig insektenfreundlich.
Was heißt Lippenblütler?
Lippenblütler, das ist die Blüte, hat so wie so eine kleine Lippe unten. Das sieht man manchmal, da kuschelt sich so die Hummel und die Bienen, die wühlen sich da so rein. Salbei zum Beispiel ist ein ganz typischer Lippenblütler. Ja, diese kleinen blauen lippigen Blüten. Also die Blauraute, Perovskie, super. Dann, ich bin ein großer Fan von Bartiris, also von Iris, mit diesen schönen, großen Blüten. Die haben diese fleischigen Rhizome, die hassen Wasserfeuchtigkeit, die kommen super jetzt durch unsere Sommer. Und ich glaube, einen mache ich noch schnell, die ganzen mediterranen Kräuter, ne? Vorne der Lavendel, Salbei, Thymian, Oregano, die sind jetzt alle top.
Das waren Top 6, lasse ich dir aber durchgehen.
Danke.
Und die riechen ja auch so schön. Das ist ja auch schön. Und blühen dazu noch, ne? Das ist, vergisst man ja immer. Wir haben jetzt schon Hörerinnen und Hörer gehabt, Horst, die von ihren Südbalkonen gesprochen haben. Und früher hat man ja immer gesagt, ach wow, du hast einen Südbalkon, wie schön, wenn man selber so im Schatten saß auf seinem Balkon. Und du bist auch hast du mir gerade erzählt, der Besitzer eines Nordbalkons und sagst, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja. Jetzt.
Du, genau so ist es. Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, die anderen dürfen alle in der Sonne sitzen und ich nicht. Ich habe morgens ein bisschen Sonne, typischer Nordbalkon in Berlin, morgens ein bisschen Sonne, ganz spät abends im Sommer ein bisschen Sonne und dazwischen eben nichts. Und ich habe mittlerweile da aber auch eine richtig grüne Oase, weil es gibt Pflanzen, die jetzt super damit zurechtkommen mit diesem Schatten. Ich muss auch nicht so viel gießen wie die mit ihrem Sonnenbalkon. Und es gibt zum Beispiel, was viele gar nicht wissen, es gibt winterharte Fuchsien, also Fuchsia magellanica, und die ist bei mir auf dem Balkon in allen Töpfen, die kommt, die sät sich selber aus. Es ist wirklich ein Traum, da muss man kaum etwas tun. Super für den Nordbalkon. Dann alles, was im Garten gut im Schatten wächst, also Funkien, Hosta, die mit den großen Blättern, sind da super, besser als im Garten. Im Garten werden sie von den Schnecken gefressen. Im Balkon oder auf dem Balkon im vierten Stock sind relativ wenig Schnecken bei mir. Ganz entspannt. Dann Klematis geht toll, die Waldrebe, alles, was so ein bisschen waldig ist, das geht super auf den Nordbalkon.
Also das heißt, da ist auch nicht nur braun und grün, sondern richtig auch Farbe dann, ne?
Da ist richtig auch Farbe und natürlich auch die Farben durch die unterschiedlichen Blatt- und Grünschattierungen. Helles Grün, dunkles Grün, blaues Grün, geflecktes Grün.
Horst, sein Schrebergarten. Und in diesem Schrebergarten steht ein Sandkastenhorst. Und das war tatsächlich mal ein Sandkasten. Was hast du daraus gemacht? Finde ich einen super Tipp, ehrlich gesagt, für alle, die Familie haben oder Kinder.
Ja, also ich habe eben diesen Garten übernommen und der war schon relativ gut gestaltet und da gab es eben den Sandkasten der Kinder der Vorbesitzer und das kennen ja vielleicht viele, die Kinder sind aus dem Haus, was mache ich jetzt mit dem Sandkasten? Die Frage hatte ich eben auch, was mache ich jetzt mit dem Sandkasten? Und dachte ich mir, ja, was ist denn eigentlich zeitgemäß? Und zeitgemäß sind ja Präriebeete, Steppenbeete, diese ganzen Dinge und dachte ich mir, okay, in diesem Sandkasten könntest du dich ein bisschen fühlen wie am Strand und guck doch mal, was im Sand gut wächst. Und dann habe ich diesen Sandkasten quasi zu einem Sandbeet umgestaltet und habe da Pflanzen reingesetzt, direkt in den Sand. Also ich habe sonst wirklich gar nicht großartig irgendwas anderes gemacht, die es eben gut dort aushalten. Man muss ja auch bedenken, dass ganz viele unserer Wildbienen zum Beispiel den Sand auch brauchen, um dort ihre Eier abzulegen. Und da dachte ich mir, nee, das ist eine super Kombination und habe geguckt, was wächst so am Strand. Und da wächst dann eben der Strandroggen und da wachsen Dünenrosen. Und diese ganzen Dinge habe ich mir dann zusammengesucht, gekauft und in den Sandkasten gesetzt. Und jetzt habe ich so ein bisschen Strandfeeling, muss nicht gießen, passt super zum Klima und zu den Insekten, ist eigentlich optimal.
Wir haben eine Frage von Andreas im Chat an ihn. Der fragt für seine Mutter, die einen Südbalkon mit Verglasung hat und jeden Sommer Kräuterzikaden hat. Das sind tatsächlich Schädlinge, Kräuterzikaden, ne? Und Rosmarin, Geranien und Sukkulenten, sagt er, sind nicht befallen. Da sie aber die Kräuter zum Essen anpflanzt, kann sie nicht chemisch spritzen. Also da hängen die Dinger und sie ist verzweifelt und hofft auf einen Rat. Horst, Kräuterzikaden noch mal ganz kurz, was sind das für Schädlinge, was machen die?
Also Zikaden prinzipiell, die kennt man vielleicht von, manche Rhododendron-Besitzer kennen die auch. Ja, das sind so kleine Dinger, so kleine Insekten, die springen durch die Gegend oder aus dem Urlaub, die machen diese Geräusche, diese Urlaubsgeräusche, da kennt man die großen Zikaden. Ja, und die kleinen hier, die saugen eben an den Pflanzen, an den Knospen und so weiter. Und da kann man ölhaltige Mittel nehmen. Also es gibt vom Nebenbaum, es gibt wirklich ölhaltige Mittel zu kaufen. Man kann sich auch selber was mixen, einfach aus Rapsöl oder aus Sonnenblumenöl mit Wasser und das dann draufsprühen. Das ist dann auch nicht schädlich oder so. Bei Zikaden sehe ich ein Problem, dass da oftmals Gelbtafeln angeboten werden, dass man sagt, bitte nehmt doch Gelbtafeln.
Was ist das?
Ja, die würden gegen die Zikaden helfen. Gelbtafeln, das sind so gelbe Blätter, gelbe Pappen, die sind mit einem Leim eingeschmiert. Und die Insekten, wenn die dann springen oder so, dann bleiben die quasi dran kleben. Und viele denken, okay, wenn viele dran kleben bleiben, dann dezimiere ich die, ja, und dann sind es immer weniger. Das Problem ist nur, dass ja nicht nur die Zikaden dran kleben bleiben, sondern alle anderen, die Nützlinge natürlich auch. Das heißt, die Gelbtafeln bitte nur nehmen, wenn ich unsicher bin, ob ich den Schädling habe, weil dann kann ich ihn identifizieren und dann die eigentlichen Maßnahmen ergreifen. Die Gelbtafel ist kein Mittel, um Schädlinge loszuwerden.
So schöne Herbsttage sollte man natürlich draußen verbringen und am besten zum Beispiel auch Äpfel, Birnen, Pflaumen selbst pflücken. Das können Sie an diesem Wochenende an vielen Stellen in Berlin und im Umland, zum Beispiel noch bis 17 Uhr in Wesendahl bei Strausberg und zwar beim Obstgut Müller. Heute Morgen, müssen wir dazu sagen, haben wir gesagt, das Obst, da können Sie pflücken und umsonst mit nach Hause nehmen. Asche auf unser Haupt, nein, da haben wir uns ein bisschen vertan. Da gibt es natürlich leckeres Obst in Hülle und Fülle, aber das Obst kostet natürlich ein bisschen was. Also, wenn Sie ein bisschen Luft schnappen wollen, frische Luft und Obst ernten, dann gehen Sie natürlich trotzdem gerne nach Wesendahl oder sonst wohin, wo es schönes Obst gibt. Aber bitte daran denken, immer das Portemonnaie einzupacken, damit man das dann auch vor Ort bezahlen kann. Lecker ist es auf jeden Fall und darauf sind wir hingewiesen worden von den Müllers und die sind überrannt worden von Selbstpflücker-Fans. Also bitte, wer jetzt da gerade auf dem Weg hin ist, damit rechnen, dass man da den einen oder anderen Cent dann auch ausgibt. Hier sind die Experten auf RBB 88.8 und um Obst, Blumen, Wiesen, Pflanzen geht es hier schon auch seit 10 Uhr. aber unter dem Motto, manche mögen es heiß, das war unser Motto. Dann die Sendung geht jetzt zu Ende. An meiner Seite war Horst Mager, er ist Landschaftsgärtner, RBB-Gartenexperte und mit ganz vielen tollen Tipps war er hier unterwegs. Horst, du hast einen Balkon und du hast einen Schrebergarten in Charlottenburg und du machst das mit so viel Leidenschaft. Und wir haben darüber gesprochen, vor allen Dingen eben, wie wir mit dem immer heißer werdenden Temperaturen und mit dem Regen, der immer weniger fällt, klarkommen und uns umstellen müssen. Und du hast ein schönes Motto mir eben gesagt, man muss nicht nur die Pflanzen anpassen, sondern auch das Gärtnern den neuen Umständen. Was heißt das genau? Vielleicht nochmal so als Schlussappell an uns, die wir mit Pflanzen zu tun haben.
Genau, also das heißt, wir müssen auch wirklich das Gärtnern anpassen an die neuen Verhältnisse. Das heißt, weniger gießen, keinen freien Boden, also viel mulchen, den Boden abdecken, weniger düngen, was nicht so stark wächst, braucht auch nicht so viel Wasser, ganz klar. Und den Garten ruhig ein bisschen unordentlicher werden lassen, damit sich Nützlinge ansiedeln können. Und im Grunde genommen wird es, wenn wir uns darauf einstellen, wird das Gärtnern für uns jetzt bequemer als früher.
Also unordentlich, finde ich, klingt schon mal gut, genau, und bequemer. Ganz kurz noch zum Gießen. Ich weiß, wir sind eigentlich schon am Ende. Aber du hast gesagt, es gibt auch andere Zeiten, ne, wo man gießen sollte. Wie soll ich das in Zukunft machen? Im Frühling dann, wenn es wahrscheinlich wieder richtig losgeht?
Ja, also am besten in den frühen Morgenstunden, so 4 Uhr wäre ganz gut. Also wenn ein Bewässerungssystem installieren kann, also richtig tief an die Wurzeln ran. Und so um 4 Uhr ist eine ganz gute Zeit. Da hält die Feuchtigkeit sich lange.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.